Und dann habe ich irgendwie was gebraucht, was mir bestätigt, dass ich gut bin und dass ich was leisten kann. Und ja, da habe ich angefangen, mir Leistungen über die Waage zu geben.
Herzlich willkommen zu Stahl aber herzlich. Mein Name ist Stefanie Stahl, ich bin Diplompsychologin und Psychotherapeutin. Und heute ist Lia bei mir und Lia möchte mit mir über ihre Sportsucht reden. Und wir tauchen dann aber ziemlich schnell, ziemlich tief. Hallo Lia, herzlich willkommen hier in Trier, reimt sich. Du hast ein spezielles Thema mitgebracht und genau, erzähl einfach mal, was dich beschäftigt.
Ja, hallo Steffi, danke, dass ich hier sein darf. Und mein Thema heute ist Kontrolle und Kontrollverlust. Und ja, ich beschäftige mich schon ein bisschen länger damit. Und gerade geht es im Moment so drum, wie viel Kontrolle brauche ich? Wo ist es gut, Kontrolle zu haben? Und wann habe ich das Gefühl, Kontrolle zu haben und verliere sie gerade aber eigentlich dabei, obwohl mein Gefühl was anderes sagt?
Gefühl, Kontrolle zu haben und verliere sie. Du meinst, wenn die Kontrolle an sich das Problem wird oder wie? Dass
genau.
Dass du die Kontrolle über die Kontrolle verlierst.
Ja, genau.
Okay, was in deinem Leben musst du denn so wahnsinnig kontrollieren?
Ja, also ich hatte vor 2 Jahren hat es angefangen. Da habe ich eine Essstörung bekommen. Und da habe ich dann angefangen, extrem mein Gewicht zu kontrollieren und mein Essverhalten. Und ja, da habe ich jetzt viel dran gearbeitet und das wurde besser. Aber ja, jetzt muss ich halt aufpassen, auch gerade was Sport angeht, dass ich mich an die Vereinbarung halte, nicht öfter als 2-mal die Woche Sport mache, auch regelmäßig schaue, dass ich meine Mahlzeiten zu mir nehme und einfach in diesem ganzen Wirrwarr dann nicht die Kontrolle zu verlieren, dass ich quasi die Kontrolle über die Krankheit habe.
Okay, ich verstehe. Und diese Regeln mit 2-mal die Woche Sport und so weiter, wo wurden die aufgestellt? War das in der Therapie oder?
Genau, von meiner Sporttherapeutin.
Weil 2-mal die Woche Sport ist ja jetzt gar nicht so viel. Das ist jetzt eine recht strenge Regel, weil du da gefährdet bist.
Genau, ja. Ich habe früher jeden Tag Sport gemacht. Ich war Läuferin. Und ja, irgendwann hat sich das dann halt gekippt. Und dann habe ich ziemlich viel Sport gemacht, jeden Tag mehrere Stunden. Und ja, einfach, dass das nicht wieder in die falsche Richtung geht, haben wir dann quasi festgelegt, dass das nicht so oft ist.
Und die Kontrolle ging ja erstmal über deine Figur, über das Kalorienzählen, über die Waage.
Genau.
Und bei Essstörungen ist es ja aber so, hattest du eine Magersucht oder eine,
genau,
welche
eine
Art?
Genau, Magersucht, ja.
Okay, okay. Bei Essstörungen allgemein spielt das Thema Kontrolle ja eine wahnsinnig große Rolle. Weißt du, weil du ja dich damit auseinandergesetzt hast und du hast da auch eine Therapie gemacht oder hast du nur mit der Sport?
Nee, genau, ich hatte eine richtige Therapie gemacht.
Okay. Dann wurden ja wahrscheinlich auch Ursachen aufgedeckt, die dich da reingeführt haben. Also was das eigentliche Kontrollthema ist, das Thema hinter dem Thema.
Ja.
Weil die Essstörung ist ja immer gut dafür da, an der Oberfläche zu kontrollieren, weil Kalorien und Gewicht sind so gut zu kontrollieren. Ja, Lia hatte ja eine Anorexie, gegen die sie bis heute auch ankämpft, also die sie stark unter Kontrolle halten muss. Und zur Anorexie gehört auch häufig symptomatisch eine Sportsucht, um eben die Figur unter Kontrolle zu halten. Und das Kontrollmotiv bei anorektischen Klientinnen und Klienten ist immer sehr hoch. Und dahinter verbirgt sich in der Regel immer ein tieferes Thema, wo es eben um Kontrollverlust in anderen Lebensbereichen geht. Aber gerade bei der Magersucht kann man so gut Kontrolle auf einer oberflächlicheren Ebene ausüben, weil Funde lassen sich zählen und Kalorien eben auch. Und häufig wird eben ein tieferes Ohnmachtsgefühl auf das Figurthema projiziert. Also es geht eigentlich gar nicht tatsächlich um das Essen, sondern es geht um die Kontrolle. Wobei bei der Magersucht sich ja irgendwann ein Mechanismus einstellt, deswegen heißt das ja auch Magersucht, dass die Betroffenen süchtig werden nach dem Gefühl, weil der permanente Hunger und die Unterernährung, die sich ja dadurch einstellt, notfallmäßig vom Gehirn Endorphine produziert. Das heißt, das Gehirn schüttet Endorphine aus, um überhaupt diesen Zustand aushalten zu können. Und dadurch können dann eben auch Glücksgefühle entstehen, beziehungsweise eine Sucht nach dem Endorphinstoff entstehen. Welche diffuse Angst, die vielleicht schlechter zu kontrollieren war, steckt dahinter bei dir?
Tatsächlich der Selbstwert. Also ich hatte früher immer in der Schule sehr, sehr gute Noten. Beim Sport, beim Laufen war ich sehr erfolgreich. Und ja, ich habe immer schon viel gemacht und wenig Zeit für mich gehabt. Auch das immer bewusst vermieden. Und ja, dann hat Corona angefangen und dann saß ich so zu Hause alleine. Und dann habe ich irgendwie was gebraucht, was mir bestätigt, dass ich gut bin und dass ich was leisten kann. Und ja, da habe ich angefangen, mir Leistungen über die Waage zu geben. Und einfach dieses Gefühl zu Hause, diese Leere, wo ich nicht füllen konnte, auszuhalten, hat mir dann geholfen, Sport zu machen und ja, über die Waage mich zu kontrollieren. Es hat mir einfach ein besseres Gefühl gegeben, zumindest am Anfang.
Das heißt, du hast über die Waage deinen Selbstwert kontrolliert. Und hast dir damit bewiesen, dass du was leisten kannst, dass du alles im Griff hast.
Genau.
Und dein Selbstwert hängt von Leistung ab, richtig?
Ja, und heute leider würde ich sagen immer noch ziemlich viel. Ich würde sagen, so das Problem habe ich noch nicht so ganz gelöst.
Also nur, wenn du leistest, hast du dieses Wertgefühl, wenn du gute Leistung bringst. Und wenn du nicht leistest, was ist dann für ein Gefühl da?
Ich weiß nicht, dann ist so eine Leere da. Und irgendwie fehlt mir dann auch so ein Sinn. Und ja, dieses ganz ungute Gefühl, das ich, glaube ich, noch nie so wirklich ausgehalten habe.
Also ist der Sport auch eine ganz große Vermeidungsstrategie für dich, um diesem unguten Gefühl aus dem Weg zu gehen.
Genau.
Wäre das okay für dich, diese Gefühle mal zu beschreiben, dieses Ungut und die Leere? Ist die Leere das Ungut oder kommt da noch was hinzu zu der Leere?
Ich weiß nicht. Also ich würde sagen, ich habe da eine ganz gute Strategie, dass ich es nicht fühlen muss. Weil bevor diese ganzen Gefühle auftreten, kommt meistens auch schon so das Gefühl von Bewegungsdrang. Zum Beispiel auch jetzt, wenn ich lange Zug fahre, habe ich meistens steigt so das Gefühl vom Bewegungsdrang, dass ich jetzt mich gern bewegen will oder wirklich weglaufen möchte vor dem Ganzen, dass ich das eigentlich gar nicht mehr als Gefühl wahrnehme, sondern nur noch so auf der körperlichen Ebene.
Bewegung hat ja auch auf der Angstebene viel mit Flucht zu tun. Also wenn ich in der Angst getriggert bin, bleiben mir ja nicht viel Reaktionen, Kampf, Flucht oder Einfrieren. Und ist das auch so dein Gefühl, dass es was mit Flucht zu tun hat?
Ja, schon.
Ich denke, Laufen, ne? Laufen ist ja eine Fluchtbewegung und es war dein.
Und da gehe ich voll drin auf, ja.
Da gehst du voll drin auf. Und diese Leere, die ist aber so unangenehm, dass du sie nicht aushalten kannst.
Schon, ja.
Hast du eine Idee, mit was in deinem Leben die Leere zu tun hat?
Ich weiß nicht, irgendwie weiß ich, glaube ich, nicht so wirklich, was am Ende mit mir anzufangen, wenn da diese Leere ist. Und irgendwie fühle ich mich dann auch ziemlich schnell alleine und vor allem, ich glaube, ziemlich unglücklich.
Ja, aber du hast keinen roten Faden, auf welche Erlebnisse dieses leere Gefühl bei dir zurückgeht?
Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich habe, seit ich mich erinnern kann, und so haben meine Eltern mich auch immer beschrieben, dass ich immer schon ziemlich viel tun wollte und ich es kein Wochenende zu Hause ausgehalten habe. Ich wollte immer irgendwas unternehmen und immer irgendwen, der mit mir spielt. Und ich habe immer irgendwas gemacht Und das ist auch heute noch so. Also ich plane meine Woche immer ziemlich voll. Und ja, wenn dann irgendwie mal ein leerer Nachmittag ist, also Nachmittag so von 4 Uhr an, wo ich dann nichts mehr vorhabe, dann kriege ich schon so eine Art Panik in mir drin, weil ich so Angst habe vor diesem Gefühl. Mhm. Das kommt, wenn ich nicht irgendwas aktiv mache und mich davon ablenke.
Okay. Gab es denn da schwierige Erlebnisse in deiner Kindheit? Traumatische Erlebnisse?
Eigentlich nicht, nee. Aber ich habe mich, glaube ich, als Kind schon viel allein gefühlt, weil mein Papa nicht so oft da war und Mama auch immer relativ schnell überfordert war und für mich auch nicht so in der Hinsicht so emotional für mich da sein konnte, wie ich es gebraucht habe.
Okay. Weißt du, mit welchem Lebensalter du in eine Fremdbetreuung gekommen bist?
Meinst du jetzt in den, nicht so Kindergarten?
Kindergarten oder Kita?
Ich glaube mit 2 oder 3.
2 oder 3. Und auch für längere Zeit, also so jetzt einen ganzen Tag oder weißt du das?
Schon ganztags, ja.
Ganztags, also.
Auch in der Grundschule, da weiß ich gerade noch, fällt mir ein, da wollte ich nie bleiben oder auch im Kindergarten. Und mir hat auch das Essen nie geschmeckt. Und ich habe im Kindergarten dann schon angefangen, mittags das Mittagessen nicht zu essen, weil ich da gar nicht sein wollte.
Du wolltest da nicht sein, ne? Ich habe jetzt so die Vermutung, dass du mit 2 zu früh und zu lange in die Fremdbetreuung gegeben wurdest. Und vielleicht die Bindung zu deiner Mutter irgendwie ein bisschen unsicher ist.
Ja, ich habe auch immer viel an Mama geklammert. Und heute kann sie auch emotional noch nicht so für mich da sein, wie ich das brauche. Aber trotzdem immer, ich wohne ja auch heute wo ganz anders, also nicht mehr bei meinen Eltern. Aber immer, wenn ich sie sehe und wenn ich gehen muss, ist schon so ein klammerndes Verhalten, würde ich sagen. Und es ist mir immer schon schwer gefallen, Mama dann gehen zu lassen.
Ja. Und deine Mutter, wie hast du die so in Erinnerung als Kind? Also kannst du mir mal so beschreiben, wie so die emotionale Temperatur daheim war?
Ich weiß nicht, also Mama und Papa hatten immer viel gestritten. Und Mama, ja, hat sich immer schlecht vor mir dargestellt. Sie war dann selber, hat so das, was Papa gesagt hat, schnell auf sich bezogen. Und hat auch immer schnell so ihren Selbstwert angezweifelt. Und ja, das tat mir immer ziemlich weh, wenn die beiden so gestritten hatten und ich da stehen musste. Und ja, sie hat sich dann auch immer so als dumm und nicht wert und sie ist eh zu blöd. Und ja, das habe ich, würde ich sagen, so in mir aufgenommen. Und so die Gefühle von, ich bin es nicht wert, kommen auch heute noch schnell auf, wenn irgendwer irgendwie mich bei was ausschließt oder ich nicht gefragt werde, dann kommt immer so ganz schnell in meinen Kopf so, ja, du bist ja eh nicht wert, dass man dich fragt oder dass du auch mitkommst.
Und was hat es denn in dir eigentlich auch kindlich ausgelöst an Gefühlen, wenn die Mama sich so schwach gezeigt hat?
Ich weiß nicht, also das macht sie heute auch manchmal noch und ich habe auch so das Gefühl, dass sie mir leid tut. Ich würde ihr gern helfen. Und ja, ich habe mich da immer ziemlich hilflos gefühlt.
Auch mit den Streitereien der Eltern, nicht?
Ja.
Da warst du ja ziemlich ohnmächtig. Also viele Ohnmachtsgefühle erlebt.
Ja, und auch heute noch. Auch heute, wenn irgendwie was passiert und ich versuchen will, Mama zu beschützen, wenn ich da bin. Auch dann fühle ich mich noch ohnmächtig, weil ich irgendwie nicht beachtet werde. Und auch da meine Worte nicht so viel zur Geltung sind, weil die ja gerade dann über was ganz anderes am Streiten sind.
Das heißt, die Eltern haben sich auch nie getrennt?
Nein.
Aha, es gab also auch nie eine positive Lösung?
Nee.
Also es gab keine Problemlösung in dem Sinne, ne? Sondern es ist bei dem Streit geblieben und dadurch hast du auch nicht gelernt, dass es irgendwann mal wieder gut ist. Entweder weil die Eltern einfach zu einer besseren Beziehung finden oder eben weil sie sich trennen und danach wird alles besser. Also das ist ja eigentlich so ein tiefes Erleben von, es wird einfach niemals gut.
Ja, ich denke, also heute ist es wieder besser, die streiten deutlich weniger und haben auch wieder, würde ich sagen, einen harmonischeren Umgang miteinander. Aber gerade so zwischendurch, auch als ich so 5, 6, 7 war, habe ich auch Mama immer, manchmal saß sie dann weinend im Auto und ich habe auch immer gesagt, Mama, warum machst du das dann? Und ich wollte tatsächlich zwischendurch, ich wusste damals nicht genau, was das heißt, getrennt zu leben, aber zwischendurch hätte ich es mir schon gewünscht für sie, dass es ihr halt besser geht. Aber ja, sie hat immer gesagt, das macht sie nicht wegen uns, weil es ja dann doof ist. Und weil also sie auch weg auch vor Schuld. Uns will. Ja.
Hat ihr auch noch Schuld, dass die Mama so leidet?
Ja.
Und du hattest viel zu viel Verantwortung.
Ja, und sie hat auch immer gezeigt, wie sie leidet.
Ja. Ja, also, da musst du dich ja ganz schön einsam auch manchmal als Kind gefühlt haben, oder?
Ja.
Einsam, hilflos, überfordert.
Ja.
Das ist ja schon, wenn man sich da hineinfühlt, eine ganz schön traurige Situation als Kind.
Mhm.
Wenn du da so hinspürst, also wenn du jetzt so mal an früher denkst, was hat das mit deinen Gefühlen von heute zu tun, vor denen du wegläufst?
Also ich merke gerade, wenn wir so über die Gefühle sprechen, dass die immer noch da sind.
Mhm.
Und dass ich vielleicht einfach genau davor noch weglaufe.
Ja. Die sitzen so tief drin, ne?
Mhm.
Und ich vermute, du handelst dagegen an. Durch Sport, durch Hungern, durch irgendwie was unter Kontrolle halten, was unter Kontrolle zu halten ist. Also Gewicht kann man ja kontrollieren.
Mhm.
Sport auch. Das heißt, da hast du endlich mal Erfolg, ne?
Ja.
Während bei Mama und Papa hattest du keinen Erfolg. Da hattest du nur die Ohnmacht.
Ja, ich komme auch nicht so gut damit klar, wenn ich mich so ohnmächtig fühle auch. Also es wird besser, aber auch wenn wer zu mir Nein sagt, ich kann das auch nicht so gut haben, weil mir das immer so das Gefühl gibt von damals auch. Mhm. Nein, du. Also das ist nicht wichtig, was du sagst oder das können wir so nicht machen. Also es gibt mir immer, ich würde sagen, auch löst so die Gefühle von früher noch aus.
Ja.
Wenn irgendwo Grenzen gezogen werden.
Welche Gefühle löst das dann aus in dir, wenn jemand Nein sagt? Also ich bin nicht wichtig. Was noch?
Ja, ich bin nicht wichtig. Ich glaube, du hast mich nicht verstanden. Da kommt auch ganz viel von Verständnis. Und ich habe so das Bedürfnis, dann nochmal zu erklären, wie ich es gemeint habe, weil ich so das Gefühl hatte, das kam gar nicht an, was ich wollte.
Okay, Ohnmacht. Wenn man nicht durchkommt, wenn man nicht ankommt, hat man auch wieder Ohnmacht.
Ja, und dann auch Enttäuschung.
Mhm.
Irgendwo fühle ich mich auch nicht gesehen. Und irgendwo auch wieder einsam.
Mhm.
Weil ich ja gehofft habe, dass wer zu mir steht, wenn ich was frage. Oder, ja, ich weiß nicht, kommt immer auf die Frage an, aber zum Beispiel, ob wer mit mir was machen möchte oder so.
Mhm.
Auch wenn da dann so ein Nein kommt, tut auch ziemlich weh.
Mhm. Und den Schmerz erzeugst du dir, indem du denkst, das hat etwas damit zu tun, dass ich nicht wertvoll bin.
Mhm.
Das ist deine Interpretation.
Irgendwo schon.
Und es kommt ja die zweite Ebene. Die eine Ebene ist der Selbstwert. Die andere ist die Kontrolle. Wenn du etwas unternehmen möchtest und das passiert dann nicht, weil jemand Nein sagt, dann hast du auch wieder das Gefühl, ich habe keine Kontrolle. Also ich kann nichts bewirken. Ja, also ich habe keinen Einfluss auf andere Menschen.
Ja. Und ich fühle mich auch schnell schuldig, weil ich immer oft auch dann rückgemeldet bekomme, dass ich sehr aufdringlich bin und auch sehr fordernd, wenn ich dann in dieses ganze Denken reinrutsche und nochmal versuche, mich zu erklären. Und da entsteht dann auch immer viel Schuld.
Ja. Und das ist ja auch so ein Grundkindergefühl. Als Kind hast du dich ja auch schuldig gefühlt, schuldig wahrscheinlich auch am Streit der Eltern. Schuldig, dass die Mama da bleibt. Schuldig, dass du der Mama nicht helfen kannst.
Ja, ich fühle mich gerade auch schuldig, dass ich weiß nicht, dass ich über sie rede oder ich fühle mich immer sehr schnell schuldig. Ja. Ich habe Angst, was falsch zu machen.
Ja, und schuldig jetzt, spürst du Loyalität. Und denkst, oh je, jetzt verrate ich die Mama.
Ja, so fühlt sich das irgendwie gerade an.
Ja. Ja. Puh. Lia, das ist ein ganz schönes Päckchen, was du da hast, ne?
Ja.
Und da kommt einfach sehr viel zusammen. Also ich denke, der rote Faden ist so überaus deutlich, dass Sport und Essen der Bereich sind, wo du am schnellsten und am besten Kontrolle herstellen kannst. Dadurch auch deinen Selbstwert regulieren kannst, in dem Sinne, siehst du, ich pack's doch, ich kann's doch und ich bin schlank oder ich bin dünn oder was auch immer. Und dahinter liegt halt ein riesiges Gebiet an Ohnmachtsgefühlen und Ausgeliefertsein, an Schuldgefühlen und Wertlosigkeit, mit dem du auch ziemlich stark identifiziert bist.
Ja, schon. Irgendwo weiß ich das, aber ich weiß nicht, es fühlt sich trotzdem immer so an.
Ja.
Und ich kann auch nicht viel dagegen tun.
Genau. Also ich merke halt, wenn ich mit dir rede, so in irgendeinem Winkel deines Gehirns ist dir zwar irgendwie theoretisch klar, da ist einiges schiefgelaufen mit meinen Eltern und eigentlich hat es gar nicht so viel mit mir zu tun, sondern eigentlich was mit meinen Eltern zu tun. Aber das überwiegende Großteil des Gefühls ist, es hat doch was mit mir zu tun.
Ja.
Und ich bin der Fehler im System.
Mhm.
Und da bist du so identifiziert.
Ja, ich habe auch immer das Gefühl, dass die anderen ohne mich besser dran sind.
Mhm.
Ich wurde demnächst gefragt, ob ich mit wem ins Kino gehen will. Und dann habe ich an dem Tag, wo es soweit war, habe ich gedacht, oder auch den Abend vorher schon, ich schreibe einfach, dass er alleine gehen soll, weil er ohne mich besser dran ist. Es macht vielleicht mehr Spaß, ohne mich den Film anzuschauen, als mit mir. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass man ohne mich grundsätzlich besser dran ist.
Wie kommst du auf dieses Gefühl?
Ich weiß es nicht. Ich denke, weil ich mich wie so eine Belastung fühle.
Mhm.
Ich möchte nichts falsch machen. Ich möchte keinem was kaputt machen. Und ja.
Und das ist auch das Gefühl deiner Kindheit, ne? Ich bin die Belastung. Ich bin schuld, dass die immer so streiten, dass es Mama so schlecht geht. Und ja. Und da ist sicherlich auch die chronische Angst vor Ablehnung, ne?
Ja.
Und bevor du selber abgelehnt wirst, nimmst du dich lieber selber zurück. Aber lehnst ja dadurch den anderen ab. Merkst du das eigentlich?
Tatsächlich nicht. Ich habe dann so Angst und bin so drin in dem
du
Gefühl.
Du merkst nicht, dass du eigentlich dem anderen in dem Moment eine Abfuhr gibst.
Ja.
Und dass der jetzt genau dieses Gefühl bekommt von, sie will mich nicht haben. Aber das kannst du in dem Moment nicht mehr mitdenken und fühlen.
Nein.
Ja, die Lia hat ja sehr kurzfristig eben einem Kumpel oder Freund oder was auch immer abgesagt, mit ihm ins Kino zu gehen, um sich selbst im Grunde genommen vor Ablehnung zu beschützen. Also sie nimmt sich selber raus aus dem Geschehen, weil sie meint, sie sei sowieso nur eine Belastung. Und was sie in dem Moment nicht mitreflektiert, ist, dass sie diesem Kumpel ja genau das zufügt, was sie selber nicht haben möchte, nämlich Ablehnung. Denn es wird wahrscheinlich so sein, dass dieser Kumpel in dem Moment natürlich eine Abfuhr oder Ablehnung verspürt. Sie waren verabredet und sie sagt plötzlich die Verabredung ab und das hinterlässt dann ja bei einem, dem abgesagt wird, eben schon so ein kleines Ablehnungsgefühl oder die Frage, was ist denn jetzt? Mag sie mich nicht? Will sie doch nicht mit mir ins Kino gehen? Und das nennen wir in der Psychologie die sogenannte Täter-Opfer-Projektion. Das heißt, sie ist eigentlich das Opfer, sie fühlt sich eben auch als Opfer oder ist das Opfer ihrer Eltern und fühlt sich schnell abgelehnt und wird in Anführungsstrichen zur kleinen Täterin, weil sie, um sich selbst zu beschützen, selber ablehnt. Also Täter klingt jetzt hier vielleicht ein bisschen groß gesprochen, aber wir haben es natürlich auch in krasseren Bereichen, dass die Opfer, die ja auch tatsächlich früher Opfer waren, im Erwachsenenleben zu Tätern werden, um sich selbst eben vor unangenehmen Gefühlen, die sie einfach nicht haben möchten, zu beschützen. Das passiert zum Beispiel auch, wenn ich mich unterlegen fühle und vielleicht auch als Opfer fühle, wenn ich dann über die Maßen aggressiv werde, entweder verbal aggressiv oder sogar körperlich aggressiv. Aber daran will ich mich jetzt gar nicht so mit dir festbeißen, weil die viel tiefere Ebene ist ja eigentlich ein Gefühl von, ich spreche jetzt mal aus und du spürst mal, was es mit dir macht, ein Gefühl von, ich darf nicht leben.
Doch schon. Ja, ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich nicht wert bin. Und ich habe indirekt, traue ich mich auch nie richtig zu leben. Also ich traue mich nie,
da zu sein.
Ich bin immer irgendwo in einer Angst oder in Gedanken.
Und da, denke ich, kommt auch dieses leere Gefühl her. Wir sind hier im Bereich von Trauma, Lia. Ist dir das bewusst?
Nee.
Ich denke, dass du traumatisiert bist. Also, dass deine Erfahrungen, die du gemacht hast, mehr sind als Mama und Papa waren manchmal schwierig. Sondern, so wie ich dich erlebe, ich erlebe dich ja auch hier als total zurückgenommen, als ganz leise. Und diese ganze Angst, die in dir ist und die in deinem ganzen System ist, da ist was Traumatisches, ne? Das war, glaube ich, einfach zu viel für dich alles.
Ja.
Was du da erlebt hast. Das war einfach too much. Und ich glaube, dass der wichtigste Schritt für dich ist, das anzuerkennen.
Aber dann fühle ich mich schuldig.
Ich wusste es, dass du sagst. Genau das ist das Problem. Genau das ist der Punkt. Weil du dich nach wie vor so der Loyalität, vor allen Dingen, glaube ich, deiner Mutter gegenüber verpflichtet fühlst, finde ich das
aber
richtig
verstehe. Auch Papa, beiden.
Deine Eltern so verpflichtet fühlst und die auch irgendwie so lieb hast, anklammernd lieb, sagst du sogar, ne? Kannst du für dich zumindest im Moment nicht über die Brücke gehen, Leute, da habt ihr auch echt Scheiße gebaut.
Nein, das würde ich mich nicht trauen.
Genau. Und deswegen nimmst du alles zu dir rüber. Das hast du als Kind auch schon gemacht. Du bist der Fehler. Du bist schuld. Du bist wertlos. Du darfst nicht sein. Damit beschützt du deine Eltern indirekt. Verstehst du das, dass du die damit beschützt?
Ja.
Kannst du das nochmal sogar explizit machen? Weil ich glaube, so viele Leute können sich damit identifizieren. Inwiefern beschützt du deine Eltern, indem du sagst, ich bin schuld, ich bin der Fehler, ich darf eigentlich gar nicht sein?
Ich weiß nicht, ich denke, weil ich sie ja doch irgendwo lieb habe und weil es meine Eltern sind, weil ich sie auch stolz machen will und nicht enttäuschen will. Und irgendwie fühlt sich das auch an, als würde ich sie total hintergehen, wenn ich sie anzweifeln würde.
Genau. Und indem du nämlich sagst, ich bin schuld, brauchst du sie nicht ernsthaft anzuzweifeln. Das ist der Link im Grunde. Solange ich glaube, ich bin schuld und ich bin verkehrt, wenn ich nicht wäre, das hast du ja eben auch formuliert, wäre alles besser, hältst du deine Eltern eigentlich schuldfrei. Dann sind sie richtig.
Ich wohne jetzt ja auch woanders und auch da denke ich, dass die ohne mich einfach besser dran sind, dass die Familie ohne mich besser funktioniert. Ich habe immer so das Gefühl, dass ich nur eine Last bin, auch wenn ich jetzt nach Hause komme. Ich habe immer das Gefühl, ich mache es allen schwerer.
Die Loyalität zu deinen Eltern blockiert, die Lösung aus diesem traumatischen Muster.
Mhm.
Ist dir das klar oder verstehst du, was ich meine?
Also wenn du es sagst, verstehe ich es, aber ich lasse es nicht an mich dran.
Mhm.
Also ich weiß nicht, wie ich es an mich dran lassen kann.
Ich denke, es hat ja auch damit zu tun, dass deine Eltern dein Halt sind, oder?
Irgendwo schon, ja. Also ich wohne ja im Moment noch in der Wohngruppe,
mhm,
und da kommen ständig neue Bewohner und neue Betreuer. Und ja, irgendwie fehlt da auch so die Konstantheit. Und ich habe jetzt ja auch ziemlich viele Freunde verloren. Klar habe ich ein paar neue gefunden, aber so das Einzigste, was ich so irgendwie habe, mich dran festzuhalten, sind dann doch im Zweifel meine Eltern.
Ja.
Auch wenn es mir nicht unbedingt immer hilft, mit Mama dann ab und zu telefonieren, aber doch hebt sie immer halt das Telefon ab. Und manchmal geht es mir danach schlechter, manchmal besser, manchmal einfach so, aber ja, es sind irgendwo die einzigen Leute, wo ich das Gefühl habe, dass sie wirklich für mich da sein können, einfach so von der Ebene her,
genau,
gesehen.
Da ist ja auch diese anklammernde Bindung, ne, die du hast an die Eltern. Das heißt, ich vermute, wenn du dir eingestehen würdest, dass das wirklich schwierig war mit den Eltern, hättest du das Gefühl, so den letzten Halt zu verlieren.
Mhm. Was habe ich dann noch? Oder wen habe ich dann noch?
Ja. Ja. Also denke ich jetzt über eine Lösung nach, wie du vielleicht über die Brücke gehen könntest, ohne das Positive, was du von deinen Eltern auch hast, zu verlieren. Es geht ja nicht darum, wenn ich von Lösung rede, es geht nicht unbedingt darum, die Eltern weniger lieb zu haben oder die weniger zu sehen, sondern es geht darum, sich klarzumachen, dass die Eltern die Fehler gemacht haben und nicht, dass du der Fehler warst. Weil solange du dich damit identifizierst, mit den unbewussten Botschaften, dass deine Eltern wollten das ja nicht, die waren da einfach nicht reflektiert, die waren nicht bewusst genug, die haben dir halt Sachen unbewusst vermittelt aus der Familiendynamik heraus, die einfach total ungut sind. Also hättest, mhm, du, wären deine Eltern, ich sag gern dieses kindliche Wort, heiler gewesen oder heil gewesen,
mhm,
hätten die ihre eigenen Probleme reflektiert, bearbeitet oder hätten sie vielleicht gar nicht gehabt, bevor sie dich bekommen hätten, wärst du immer noch haargenau dasselbe Kind gewesen.
Mhm.
Also von deinem ganzen Wert, von deinem ganzen Sein wärst du immer noch du gewesen. Aber du würdest jetzt hier nicht sitzen. Und du, mhm, hättest auch keine Essstörung entwickelt, sondern du hättest dein Leben und würdest denken, jo, im Großen und Ganzen bin ich doch ganz okay, so wie ich bin, ne? Und das Leben ist schön und da draußen gibt's Leute, die freuen sich, wenn ich da bin und freuen sich, wenn ich komme.
Mhm.
Verstehst du? Du warst nicht der Fehler. Es waren deine Eltern, die Fehler gemacht haben.
Mhm. Aber wenn du das so sagst, dann spüre ich direkt Empathie mit denen, dass die es ja auch nicht einfach hatten, sondern auch schwer.
Genau, und damit übernimmst du wieder die Verantwortung mit der Empathie.
Mhm.
Weil indem du empathisch bist und sagst, ja, aber die hatten es auch schwer, entschuldigst du sie und übernimmst quasi insofern die Verantwortung, als dass du mit deiner Empathie dazu beiträgst, dass die Bindung positiv bleibt.
Mhm.
Aber eigentlich müssten deine Eltern sagen, pass mal auf, wir haben damals ganz schön viel Mist gebaut und wir übernehmen die Verantwortung dafür und es tut uns unendlich leid, was wir dir zugemutet haben und welche beschissenen Botschaften wir dir übermittelt haben.
Aber das würden sie nicht machen.
Tatsächlich nicht.
Nein.
Weil?
Ich weiß es nicht. Ich denke, also sie halten nicht viel von Therapie.
Aha.
Und dieser ganze Weg von Therapie, das war mehr so mein Ding. Sie wollten damit nie was zu tun haben. Und
macht dich das nicht wütend?
es macht mich irgendwo traurig, aber irgendwo habe ich mir halt überlegt, dass sie es vielleicht einfach sich nicht damit auseinandersetzen wollen.
Dann machen sie es ja ein bisschen leicht. Also mich macht es wütend gerade. Und es ist typisch, dass es dich traurig macht und nicht wütend. Weil eigentlich müsste es dich stinkwütend machen.
Aber irgendwie macht es gar nichts mit mir, weil ich jetzt auch wieder aus der Traurigkeit heraus, glaube ich, irgendwann in die Empathie gegangen bin und versuche zu sagen, dass sie es, ja, dass sie sich selber schützen.
Und damit erhältst du die Bindung wieder aufrecht. Und die Traurigkeit ist eigentlich eine maladaptive Emotion, die gehört da nicht hin, die ist unangemessen. Aber sie beschützt wieder die Beziehung zu deinen Eltern, weil Traurigkeit wendet sich gegen dich selber. Du nimmst die Wut weg von deinen Eltern und erstickst sie in Trauer.
Mhm.
Ja? Und ich denke, du hast sehr, sehr früh gelernt, nicht wütend zu sein.
Nein, ich weiß tatsächlich bis heute nicht, wie es geht.
Ja, das ist eine ganz spannende Stelle hier in diesem Gespräch für mich als Psychologin, weil das angemessene Gefühl, wir sagen auch im Psychojargon, das adaptive Gefühl oder die adaptive, also angemessene Emotion wäre hier eigentlich Wut. Wut darüber, dass die Eltern so wenig oder gar nicht bereit sind, sich mit ihren eigenen Anteilen auseinanderzusetzen. Alles bleibt bei Lia. Sie muss jetzt Therapien durchlaufen. Sie ist in der Wohngruppe und die Eltern lehnen es ab, sich mit ihrer Verantwortung, die sie definitiv als Eltern haben, auch nur ansatzweise auseinanderzusetzen und lehnen auch Therapie ab oder sagen sogar zu ihrer Tochter, dass sie diesen Weg, den sie da beschreitet, nicht gut finden. Und deswegen wäre Wut hier das angemessene Gefühl. Das ist eine Grenzverletzung, das ist eine Respektlosigkeit, das ist ein Mangel an Verantwortungsbereitschaft der Eltern. Aber Lia erstickt diese Wut mit Trauer. Und das haben wir sehr häufig, dass angemessene Wut oder angemessene Aggressionen in Trauer erstickt werden, um die Bindung zu erhalten. Weil Wut ist immer ein Gefühl, was abgrenzend ist, was sogar zerstörerisch sein kann. Und Lia möchte ja unbedingt die Bindung behalten. Sie möchte ja in dieser engen Verstrickung und Bindung zu ihren Eltern bleiben. Also wird die Wut sofort durch Trauer erstickt und ersetzt. Und das ist ein Mechanismus, den Lia schon ganz, ganz früh trainiert hat. Sie sagt, sie kennt überhaupt nicht so das Gefühl der Wut. Das heißt, sie hat sich schon von Kindesbeinen auftrainiert darin, Wutgefühle zu unterdrücken, um die Beziehung zu ihren Eltern nicht zu gefährden. Das heißt, sie hat die primäre Emotion der Wut, die auch adaptiv, also angemessen wäre, durch eine sekundäre Emotion, nämlich Trauer, ersetzt, die maladaptiv ist, also die eben nicht zielführend ist. Und deswegen ist es immer sehr spannend, auch mal hinzugucken, ob unter meinen Emotionen, die sich so an der Oberfläche zeigen, nicht noch andere Emotionen verstecken, die aber adaptiver wären und den Weg zur Lösung aufzeigen können.
Aber es sind doch irgendwo die einzigen Menschen, die ich noch habe. Und das kann ich, habe ich so das Gefühl, nicht verlieren, diese Bindung zu denen, weil es die einzige Bindung ist, die ich noch habe in meinem Leben.
Die du im Moment hast. Und da bist jetzt halt, ist doch klar, das kleine Mädchen, was das Gefühl hat, ich habe nur Mama und Papa. Und dafür opferst du nur leider eben auch die Beziehung zu dir selbst. Und du opferst ein Stück weit, also du opferst auch dein Leben dafür, für diese Bindung zu deinen Eltern. Weil je gesünder du wirst, und dafür wäre die Loslösung von deinen Eltern eine unbedingte Voraussetzung, weil du dich sonst nicht reflektieren kannst. Sonst nimmst du es ja immer zu dir, wie du es tust, ich bin schuld. Würde ja zur Folge haben, dass du schöne und gesunde Beziehungen zu anderen Menschen kriegst. Ja. Und vor allen Dingen auch eine zu dir selbst.
Aber wie mache ich das? Weil ich baue ja auch nicht wirklich Beziehungen zu anderen auf. Ja. Weil ich ja immer so Angst habe und ja, mich ähnlich willkommen fühle.
Ja, also die Schritte sind nachgeordnet. Oder sind sie wirklich nachgeordnet? Jein, sagen wir mal so. Was du heute wirklich aus diesem Gespräch mitnehmen solltest, zumindest vom Kopf her, theoretisch, dass du dich viel zu stark mit dem, was du als Kind erlebt hast, identifizierst. Du sitzt voll drin in dieser Matrix. Also du bist sozusagen fast dein Schattenkind. Und deswegen ständig falsche Annahmen machst. Die anderen wollen mich nicht, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht willkommen. Ne? Mhm. Das ist alles ein Film, der bei dir läuft. Ein Film. Und dieser Film wurde sehr früh installiert in deinem Leben. Nicht mit Absicht. Und ich glaube dir sofort, dass deine Eltern natürlich ihr Päckchen zu tragen haben, sonst wären sie ja nicht so drauf. Aber es ist jetzt passiert, weil deine Eltern sich nicht reflektiert haben und weil sie sich bis heute weigern, sich selbst zu reflektieren. Hast du jetzt eigentlich ihren Müll vor der Tür stehen? Ich sag das mal so klar, ne? Du hast jetzt den Müll vor der Tür stehen, um den deine Eltern sich ja offensichtlich nicht kümmern wollen. Und du glaubst den ganzen Müll. Und du glaubst, ich bin sogar selber Müll. Und deswegen will mich keiner haben. Und du sitzt damit im komplett falschen Film. Und wenn du es schaffen würdest, diesen Müll dahin zu stellen, wo er hingehört, nämlich für die Tür deiner Eltern, und damit anfangen würdest, zu erkennen, dass du ein wertvoller und richtiger Mensch bist und dass sich andere willkommen heißen und freuen, dass es dich gibt, dass es deine Freude gibt, dass es dich gibt und vielleicht auch selber anfängst, dich zu freuen darüber, dass es dich gibt, dann werden sich die Türen öffnen für neue Bindungen und neue Beziehungen.
Ja, ich bin nur meistens, ja, ich verbringe auch nicht gerne Zeit mit mir selber.
Das natürlich halt, nicht, ja, weil du heißt dich ja auch selber nicht willkommen. Wie auch? Wie auch, wenn du glaubst, dass du komplett nicht in Ordnung bist? Und da ist es wichtig, dass du auch erstmal so eine Grundbeziehungssicherheit lernst und die kannst du eigentlich nur in Beziehungen lernen. Und hast du noch Psychotherapie?
Ja.
Das ist gut.
Ich fange jetzt wieder eine neue an. Ich musste leider den Therapeuten wechseln, was mir auch wieder so diese Unsicherheit von außen so ein bisschen auch gibt. Dass das immer wechselt.
Ja.
Aber ich hoffe, dass das dann ein bisschen konstanter bleibt.
Ja, ja.
Und dass ich da dann nochmal dran arbeiten kann.
Ja, genau, diese Beziehungssicherheit, dass da Menschen sind, die dich mögen, die es auch aushalten, wenn du mal klammerst oder sehr unsicher bist oder dich zurückziehst. Weil dadurch, dass du ja immer meinst, ich bin nicht liebenswert, tust du ja Sachen, um dich zu beschützen, die andere dann natürlich manchmal zurückweichen lassen, wenn du einfach zum Beispiel das Kino kurzfristig absagst. Dann denkt der Mensch ja nicht, die ist traumatisiert, sondern er denkt, sie will nicht mit mir zusammen sein und fühlt sich ein Ablehnungserlebnis. Ne?
Das habe ich so noch nie gesehen.
Tatsächlich?
Ja.
Ich hatte immer das schön, Gefühl, ich dir das hier mal mitgeben kann, weißt
Ich hatte das Gefühl, ich tue den anderen einen Gefallen, weil die ohne mich besser dran sind.
Nein, das ist der Film, den du am Laufen hast. Tatsächlich ist es eine Ablehnung. Und die denken, was hat sie jetzt wieder? Warum will die nicht mit uns zusammen sein? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Bin ich nicht sympathisch?
Ich kann das auch, wenn andere mich mögen, kriege ich schnell Angst. Das kann ich auch nicht so gut haben.
Angst? Es wieder zu verlieren oder welche Angst?
Ja, ich habe irgendwie Angst, dass es vielleicht nicht stimmt.
Dass du enttäuscht wirst.
Dass ich enttäuscht werde. Und ja, irgendwie fühlt sich das fremd an. Ich kenne das Gefühl, irgendwie kenne ich es nicht so wirklich und ich glaube es einfach nicht. Mhm. Also wenn mir jemand sagt, dass ich ein toller, netter Mensch bin, irgendwo kommt es nie so wirklich bei mir an. Und es macht mir tatsächlich, es schreckt mich irgendwie ab, weil ich weiß es nicht, es macht mir einfach Angst. Es fühlt sich so ungewohnt an. Und dann laufe ich auch immer davor weg.
Ja, ja. Aber das zeigt eben auch nochmal, wie tief es bei dir geht. Und ich denke, der aller ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist für dich, dich selbst damit mehr Mitgefühl zu behandeln. Und dir zu sagen, Mensch, du hattest es echt nicht leicht, ne? War schwierig mit Mama und Papa, immer der Streit und Mama, die so überfordert war und du warst so hilflos, so armes Mäuschen. Und wenn deine Eltern andere Botschaften gehabt hätten, dann hättest du dieses Gefühl überhaupt nicht und wärst immer noch dasselbe Kind. Also dann wüsstest du, dass du wertvoll bist, dass du willkommen bist, dass du wichtig bist. Und das ist das, was ich dir versuche zu vermitteln. Es ist dir zumindest auf einer theoretischen Ebene klar wird, ja stimmt, weil alles so war, wie es war, habe ich heute dieses furchtbare Selbstwertgefühl und bilde mir ein, ich sei nichts wert, ich bilde mir ein, die anderen wollten nichts mit mir zu tun haben. Ja? Mhm. Wenn du schon nur dieses Wording, ich bilde mir ein, ja, dazwischen fügen könntest, dann hättest du schon einen kleinen Abstand, weil das Problem, was ich bei dir sehe, ist, dass du extrem stark identifiziert bist mit allem, was du erlebt hast. Also, dass es dir schwerfällt, so ein bisschen zu sehen, naja, stimmt, das sind natürlich echt üble Prägungen, kein Wunder, dass ich jetzt immer so drauf bin und alle möglichen Filme am Laufen habe. Das ist ja nicht so. Du bist ja voll drin in deinem Film. Du glaubst es ja wirklich. Aber dass du wirklich daran arbeitest, zu merken, es ist ein Film und dass du deswegen diese dir immer die Ablehnung einbildest, dass du wertlos bist.
Aber das macht es, finde ich, so schwer auch dann im Umgang mit anderen oder mit Freunden, weil ich da auch immer so das Gefühl habe, ja, dass ich eine schlechte Gesellschaft bin und einfach, weil die Gefühle so da sind. Und ich weiß nicht, ob das in Zukunft, wenn ich dann denke, dass ich mir das nur einbilde, ob das was ändert. Aber ich finde gerade, wenn so die schlechten Gefühle und die Angst da sind, mich dann anders oder entspannt zu verhalten und nicht so angespannt zu sein, dadurch wirklich eine schlechtere Gesellschaft zu sein, ja, das macht es, finde ich, dann einfach schwer.
Ja,
da so in die andere Richtung zu kommen.
Das sind natürlich Teufelskreise, die entstehen. Oder wenn du eben Verabredungen absagst und dann bei anderen das Gefühl von Ablehnung hinterlässt und die sagen dann, jo, das hat sie jetzt zweimal gemacht, ein drittes Mal frage ich sie nicht. Das ist natürlich wirklich richtig. Und deswegen ist es so wichtig, dass du wirklich nach und nach, und das wird schon noch ein Weg sein, den du vor dir hast, immer mehr ein Gefühl für dich selber bekommst. Dich selber viel, viel besser wahrnimmst, dich spürst, das Leben genießt, ganz wichtig, dass du einfach schöne Lebensmomente sammelst, wo es einfach auch mal schön ist und du genießen kannst und in den gesunden Teil deiner Persönlichkeit kommst, der ja auch da ist. Ne? Der Teil, der reflektieren kann, der Teil, der das Leben genießen kann, so, den gibt es ja auch, dass du den stärkst, positive Beziehungserfahrungen stärkst. Ich gebe dir einfach mal einen ganz einfachen Tipp im Umgang mit Menschen. Weil du musst dich ja irgendwann dran festhalten. Den Halt von innen hast du ja nicht.
Ja.
Versuch einfach, wenn du in Gesellschaft bist, dich nicht so sehr auf deine Angst zu fokussieren und wie du jetzt wirkst, sondern einfach mal erstmal zu atmen, weiter zu atmen. Und dich für die anderen einfach nur zu interessieren.
Das mache ich aber. Ich interessiere mich für viel und ich höre gerne anderen zu.
Genau, und das ist eine ganz gesunde Methode, weil du den Fokus von dir selbst wegkriegst. Weil sonst beobachtest du dich permanent selbst. Und damit verunsicherst du dich noch mehr. Aber in dem Moment, wo es dir gelingt, dich auf dein Gegenüber zu konzentrieren, bist du von dir selber abgelenkt. Und in dem Moment auch von deinen Selbstzweifeln und deinen Ängsten.
Und ich kann auch andere ganz gut ablenken, weil da kommt dann auch oft so die Frage, wenn jemand sagt, erzähl mal was von dir. Ich weiß dann nie, was ich erzählen soll, weil ich eigentlich gar nicht so wirklich weiß, glaube ich, wer ich bin.
Ja.
Weil ich meine, ich habe also diese Gedanken und die Angst und dann jetzt die Geschichte mit der Essstörung und dass ich da noch in dieser Wohngruppe wohne und noch Therapie habe und ich weiß einfach nicht, wer ich ohne dieses Ganze bin.
Aber ich glaube, dass die Wohngruppe im Moment auch eine gute Maßnahme ist, weil das ist einfach ein geschützter Raum für Beziehungen auch.
Mhm.
Und dass die Therapie weitergeht, ist gut. Und wenn du wirklich gesund werden willst, ist das unumgänglich, dass du wirklich ein klares Bild von deinen Eltern bekommst. Weil sonst kannst du dich nicht lösen. Sonst nimmst du es immer zu dir rüber, weil du sie ja immer beschützen willst.
Und du hast ja eben gesagt, wie ich gut über die Brücke komme. Wie kann ich mich davon lösen, ohne den ganzen Halt zu verlieren? Weil ich habe gerade so das Gefühl, dann brauche ich noch viel, viel mehr Kontrolle, wenn ich da das lösen will.
Ich denke, du brauchst erstmal Schritte, um woanders Halt zu finden. Bisschen mehr in dir selbst, ein bisschen in, auch wenn es eine therapeutische Beziehung ist. Und es reicht ja erstmal, wenn du anfängst, dich an den Gedanken zu gewöhnen, dass du nicht der Fehler bist und dass du da einen völlig falschen Film am Laufen hast. Da kannst du den Halt in mir finden, auch von der Imagination her. Ich stehe ja nicht immer neben dir. Aber du kannst einfach eine innere Verbindung zu mir herstellen. Ich kann auch in deiner Vorstellungskraft eine Haltperson sein, weil ich sehe das ganz, ganz klar und ich irre mich nicht. Ich habe Standpunktsicherheit, verstehst du?
Ja.
Daran kannst du dich auch festhalten.
Mhm.
Weil solange du deine Eltern beschützt, musst du den ganzen Müll zu dir rübernehmen. Und erst wenn du das aufgibst und klar siehst, kannst du anfangen, in die Gesundung reinzukommen.
Mhm. Ich glaube, das wird schwer.
Ich glaube auch nicht, dass es leicht wird. Aber manchmal ist es am Anfang ganz, ganz schwer und dann wird es immer leichter und immer leichter. Also der Berg im Moment ist größer, als er ist. Und wichtig ist, dass du ihn Schritt für Schritt gehst. Und unbedingt da auch in der Therapie bleibst, weil auch ein guter Therapeut, Therapeutin kann sehr viel Halt geben. Und Beziehungssicherheit. Und dass du guckst nach sicheren Beziehungen. Also es müssen ja nicht viele sein, aber so ein, zwei Freunde, wo du mehr und mehr lernst zu vertrauen, dass du eine Alternative auch ein bisschen mehr zu den Elternbeziehungen hast, ne?
Ja, da tue ich mir immer schwer, mich drauf einzulassen. Ich weiß nicht, jetzt auch bei dem Therapeut, bei dem ich ein Jahr war, der hat am Schluss gesagt, dass es gelogen wäre, wenn er nicht irgendwo eine Bindung zu mir aufgebaut hat und dass er mich doch ganz gern hatte am Schluss. Und da habe ich nicht, als ich gegangen war, aber später habe ich ihm nochmal geschrieben, dass ich von Anfang an keine Bindung zu ihm aufgebaut habe und mich nicht drauf eingelassen habe, weil ich ja wusste, dass er irgendwann wieder weg ist.
Mhm.
Und so mache ich das leider auch bei Freunden,
ja,
dass ich da mich gar nicht traue, in die Bindung zu gehen und auch gar nicht weiß, wie ich das anstellen soll.
Ja.
Und deshalb fühle ich mich, glaube ich, dann auch immer so alleine.
Ja. 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 Aber weißt du, es gibt viele Freundschaftsbindungen, die ein Leben lang halten oder einige, ich habe solche. Und man kann auch manchmal einfach ein Stück des Weges gemeinsam gehen.
Mhm.
Und es war trotzdem eine heilsame und eine gute Erfahrung.
Mhm.
Aber auch da, dein Verlassenheitsfilm projiziert sich auf alles.
Ja, doch. Ich merke langsam auch so den roten Faden, der sich durchzieht.
Weil du berechnest deine Erwartungen von morgens bis abends aufgrund deiner Vergangenheit. Und ja. aufgrund deiner Vergangenheit fallen deine Berechnungen immer falsch aus. Weil die Welt ist nicht Mama und Papa. Die Welt da draußen, da sind noch ganz, ganz viele völlig andere Menschen. Aber da du alles nach Mama und Papa berechnest, berechnest du immer von der Erwartung her, wird sowieso nicht halten, du wirst mich verlassen, du wirst mich verlassen, du wirst mich verlassen. Und man Ende kann auch mal so. Ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre eine echte Bindung zum Therapeuten eingehen, auch wenn danach die Therapie abgeschlossen ist. Das kannst du ruhig riskieren, auch wenn die Bindung nicht fürs Leben ist.
Okay.
Du sagtest eben, ich erkenne allmählich den roten Faden.
Mhm.
Hat es da jetzt ein bisschen Klick gemacht?
Schon. Also die gute Freundin, die mit mir deinen Podcast immer hört, die hat irgendwann mal gemeint, dass ich ja noch voll in meiner Kindheit bin. Ich habe es ihr nicht so wirklich geglaubt. Aber jetzt, wo du es sagst und mir nochmal klar machst, wo ich das überall reinprojiziere.
Ja.
Und letztlich, es stimmt wirklich den ganzen Tag.
Ja.
Und ich am Ende wirklich oft dann doch enttäuscht werde. Scheinbar, weil ich das irgendwie unterbewusst so rüberbringe, ohne dass ich das merke.
Wenn du sowieso keinem Menschen vertraust und dich entsprechend verhältst, fühlen die Leute sich nicht gut dabei. Sie haben das Gefühl, sie werden abgelehnt.
Aber wie ändere ich das?
Indem du dich dazu entscheidest, zu vertrauen. Und ich bin sehr beruhigt, du sagtest eben, ich habe eine sehr gute Freundin, mit der ich immer deinen Podcast höre. Also geht es ja doch.
Das ist, würde ich sagen, so die erste Freundin, wo ich mich langsam drauf einlasse, ja.
Siehst du mal. Und ich gebe dir noch einen ganz einfachen Trick an die Hand.
Mhm.
Weil du auf dein Bauchgefühl kannst du dich nicht verlassen, weil das ist durchseucht. Von deinen Schattenkindgefühlen, von deinem Elternfilm, in dem du feststeckst.
Mhm.
Aber du hast noch einen klar denkenden Verstand. Und dann frag mal deinen Verstand, ob es bei irgendeiner Person, mit der du konkret zu tun hast, ein vernünftiges Argument gibt, ihr nicht zu vertrauen. Nicht Bauchgefühl. Bauchgefühl ist keine gute Beratung für dich. Frag mal deinen Verstand. Hat die Person irgendetwas getan, objektivierbar getan, dass sie es verdient hat, dass ich ihr nicht vertraue?
Eigentlich nicht.
Und dann verlass dich mal auf deine Kopfstimme. Die Brücke brauchst du. Deine Bauchstimme ist immer nur Schattenkindgeflüster.
Aber das macht so schwer, weil ich mir dann eben nie sicher bin.
Du wirst dir aber sicherer werden, wenn du deinen Kopf erstmal mehr ins Boot holst und den Weg gehst, dass du einfach, und wenn das alles ist, was du aus diesem Gespräch mitnimmst, das ist ganz, ganz wichtig. Und du hast eben gesagt, es dämmert dir allmählich, dass du im falschen Film feststeckst.
Mhm.
Dass das alles ein Film, eine ganze Projektion ist, aufgrund deiner Kindheit, die du permanent in die Gegenwart hinein projizierst. Und nochmal, deine Eltern waren der Fehler, nicht du. Ich sag's in aller Klarheit.
Ja.
Und sie sind nicht bereit, Verantwortung für diesen Fehler zu übernehmen. Und irgendwann wird dich das mal echt wütend machen. Und dann weißt du, jetzt kommt die Wut, jetzt fange ich an zu heilen. Weil die brauchst du, um eine gesunde Lösung dahin zu kriegen. Und die musst du hinkriegen. Aber dann werden immer andere Menschen in deinem Leben sein, die dich weiter begleiten.
Mhm.
Und es kann gut sein, dass du auch irgendwann wieder ein okayes Verhältnis zu deinen Eltern hast und mit denen kommunizieren kannst, aber nicht unter der Bedingung, dass du permanent identifiziert bist, sondern dass du ihre Sachen bei ihnen belassen kannst. Du musst ja keinen Beziehungsabbruch haben, aber dass sie ihre Sachen bei ihnen belässt.
Ja, aber da muss ich doch auch eine Zeit lang weniger Empathie für sie zeigen, oder?
Die Empathie ist immer wieder gegen dich selber. Die Empathie erstickt die Wut.
Ja. Aber bei Wut habe ich dann auch Angst, wenn sie kommt, dass ich damit nicht umgehen kann oder es nicht kontrollieren kann.
Ja, du bist ja auch nicht geübt mit Wut. Und deswegen ist auch gut, dass du weiter in Therapie gehst. Wir werden dieses Paket heute nicht aufschnüren können. Ich kann dir nur mitgeben, was so die wichtigsten roten Linien sind, die wirklich grundlegend sind.
Ja.
Okay.
Ja.
Wie geht es dir jetzt?
Ja, ich fand, es war viel, also für meinen Kopf, weil, ja, ich habe mich noch nie so drauf eingelassen, das so zu sehen. Aber ja, wie ich eben schon gesagt habe, wie du auch gesagt hast, ich denke so, die roten Fäden, die habe ich jetzt. Und ja, ich hoffe, dass sie auch ein bisschen präsent in meinem Kopf bleiben.
Schreib sie auf nach dem Gespräch.
Mache ich.
Also erstmal kriegst du ja das Gespräch, du kannst das so oft anhören, wie du willst, aber schreib es einfach auf.
Ja, und dann nehme ich das, denke ich, mit in die Therapie.
Ja.
Und dann möchte ich da weiter dran arbeiten.
Wunderbar.
Weil ich denke auch, manchmal habe ich so schon immer mehr so das Gefühl, dass das Leben echt schön ist.
Ah, wie schön.
Und ja, ich würde gerne mehr zu dem Gefühl hinkommen.
Wunderbar. Das wirst du auch schaffen, bist ja jung. Also bleib einfach ja. dran.
Mache ich.
Ja? Und manchmal ist Entwicklung auch in Sprüngen. Verstehst du? Es ist nicht immer so, dass der Berg ist so riesig groß und man denkt, oh, Kilometer und es dauert ein Leben lang. Nein, manchmal ist ein Stück schwer und dann plötzlich geht wieder so ein Sprung und dann macht ein Riesensatz nach vorne und denkt, oh, jetzt stehe ich ja schon hier. Also das muss auch nicht immer nur zäh und so, ne? Also da will ich dir auch Mut machen. Manchmal lösen sich so gewisse Knoten und es kommen so tiefe Erkenntnisse und auf einmal macht man so einen richtigen Satz nach vorne.
Mhm.
Ja?
Ja.
Okay.
Ich probiere mal weiter nach vorne zu springen.
Wunderbar. Ich drücke dir die Daumen und wenn du dran bleibst, wirst du es auch schaffen.
Okay, dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Ja, das war für mich ein sehr bewegendes Gespräch mit Lia, weil sie einfach so ein schweres Päckchen zu tragen hat und weil es auch nochmal zeigt, was alles einfach auch so passieren kann zwischen Eltern und Kindern. Und ich denke, und das habe ich ja in dem Gespräch auch sehr deutlich gemacht, der Weg für Lia muss sein, dass sie sich auf eine gesunde Art und Weise von ihren Eltern löst und die Verantwortung, die sie tragen, auch wirklich bei ihnen belässt und nicht immer zu sich rübernimmt, in dem Sinne, ich bin schuld und ich bin der Fehler. Ich denke aber, Lia hat das in diesem Gespräch auch verstanden, zumindest erstmal vom Kopf her, und hat dadurch für sich auch den ersten wichtigen roten Faden gefunden. Und sie ist noch sehr, sehr jung und ich bin zuversichtlich, dass sie auf einen guten Weg kommen wird, beziehungsweise sich schon auf einem guten Weg befindet, weil sie diese Therapien macht, weil sie in der Wohngruppe ist und weil sie sich ihren Problemen stellt. Das nächste Mal ist Sascha bei mir und Sascha kann ganz schlecht mit Kritik umgehen, vor allem was seine Arbeit betrifft. Und das zieht ihn richtig, richtig runter und er grübelt dann tagelang und ist wirklich halb depressiv. Und ich erarbeite mit ihm gemeinsam Strategien, wie er dickfälliger werden kann und diese Kritik einfach nicht mehr so tief an seinen Selbstwert ranlässt. Ja, ich hoffe, ihr konntet auch das eine oder andere aus dem Gespräch für euch mitnehmen und ich freue mich auf das nächste Mal und verbleibe bis dahin ganz herzlich, eure Steffi.
Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Raue, redaktionelle Leitung Sarah Ihn.